Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Arbeitest du bei deinen Haaren inzwischen auch mit Lockenwicklern?
Weil mein
Eindruck ist, dass die Haare heute leicht auftupiert sind.
Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Die sind unbändig geworden. Also bei meiner Entwicklung als Mann war ich in meiner Jugend noch von unbändiger Kraft durchströmt. Lässt die nach.
Ja.
Dafür sind meine Haare störrischer, als sie das früher gewesen sind. Ich nähere mich der Wildschweinborste auf dem Kopf, was mir von meiner Friseurin auch bestätigt wird.
Ja, wobei ich tatsächlich so ein bisschen finde, heute hat deine Frisur was Heinz Schenk-artiges.
Bitte? Heinz Schenk?
Wie ja, vielleicht liegt es ja auch an eurer Region, dass ihr im Alter irgendwie alle die gleiche Frisur, aber
Moment,
es hat so...
ich muss jetzt mal ganz kurz... Heinz Schenk hatte doch kaum
was
Haare.
Was leicht auftopiertes, das wäre jetzt mein Eindruck.
Gut. Ich habe jetzt gerade mal ein Bild von Heinz Schenk gegoogelt, ich muss dir leider recht geben.
So.
Vielleicht hole ich mir jetzt einen Bembel und trinke ein bisschen Appleboy.
Und deswegen gibt's heute grundlos gute Laune mit dem Heinz Schenk des Kabaretts.
Hier ist der kabarettistische Untergrund. Hier ist grundlos gute Laune. Der Espresso unter den satirischen Cappuccinos. Die Themen heute: Brumm, Brumm und Töff, Töff. Wer hat die deutsche Automobilbranche vor die Wand gefahren? Und könnte der Parteitag der Jusos Spuren von echter Sozialdemokratie enthalten? Bleiben Sie jetzt dran für die Rentenrebellen der Satire. Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, vielen Dank an unseren Professor Dr. Schatz-Bobes, der uns wieder ganz fantastisch in die Sendung rein katapultiert hat, oder?
Ich fand's großartig, ja.
Ja, ja.
Also, wir wissen, deine Frisur sitzt nicht so gut, aber wie läuft's denn unten?
Moment,
rum?
Das habe ich nicht. Nein, das kann man so nicht stehen lassen.
Ja.
Sie sitzt ja zu gut, das ist ja das Problem.
Okay.
Also die Haare entscheiden sich für eine gewisse Position und in der verharren sie auch. Sind auch mit Hilfsmitteln aller Art nicht mehr wirklich zu bändigen. Aber es ist so ein bisschen der Neid der weniger Behaarten, der aus deinen Worten spricht.
Was
muss
heißt
ich jetzt
hier weniger Behaarten? Ich habe einen ganz zarten Babyflaum auf dem Kopf.
Ja.
Da werden die Strähnen noch einzeln verlegt vorm Frühstück.
Ja, es gibt ja ein Brettchen auf dem Weihnachtsmarkt, das werde ich dir kaufen. Da ist ein Spruch drauf, der lautet: Werden auf dem Kopf die Haare langsam Licht, wachsen dafür die Haare im Gesicht.
Das hätte jetzt auch ein Zitat aus deinem Programm sein können, aber ich freue mich ja, dass du deine Inspiration inzwischen auf dem Weihnachtsmarkt holst.
Ich hatte das aus dem Heinz Schenk Liederabend, den ich mache.
Aber wo wir gerade bei diesem hochpolitischen Thema Weihnachtsmarkt sind,
ja.
Warst du dieses Jahr schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Nö, das erzähle ich dir aber auch jetzt gleich erst, wenn wir das hier gemacht haben. Du kannst ja mit mir nicht ins private Gespräch einsteigen, ohne dass wir das Jingle abgespielt haben.
Aber ich dachte, es gibt jetzt zwischen Ansage und Primaten Pingpong gibt's noch mal so eine lockere Phase, wo wir uns so ein bisschen eingrooven.
Haben wir doch.
Ja, das sagst du. Ich sitze seit 5 Minuten schockiert vor dieser Frisur und versuche, meine Emotionen wieder unter Kontrolle zu kriegen. Also, warst du jetzt schon am Weihnachtsmarkt?
Nein, ich drück mich da ja immer erstmal eine Zeit lang drum, weil ich ja nicht so der Riesen-Weihnachtsmarkt-Fan bin.
Warum?
Da haben wir doch letztes Jahr schon besprochen. Ist es mir alles zu eng, zu viel? Und diese Besinnlichkeit, die finde ich tatsächlich dann erst wieder, wenn ich mich vom Weihnachtsmarkt wegbewege. Ich finde das extrem stressig.
Nächste Woche.
Sind wir live in Mainz?
Komme ich nach Mainz, höchstpersönlich. Mhm. Und deswegen, wie ist denn der Weihnachtsmarkt in Mainz? Vielleicht komme ich ja ein bisschen früher und trink mir Mut an.
Von der baulichen Struktur her, sehr, sehr schön.
Jetzt kommt er wieder.
Also es ist ja auf dem Domplatz.
Struktur.
Nein, es ist auf dem Domplatz. Ja, das ist schön geschmückt und das ist auch mit Lichterketten versehen. Ich finde halt, man sieht nur irgendwann den Weihnachtsmarkt vor lauter Menschen nicht mehr und dann bringt die ganze Schönheit nichts. Ist übrigens auch in Laufnähe zum Frankfurter Hof, wo wir beiden auftreten werden. Also wenn du möchtest, führe ich dich da mal kurz vorher drüber, machen wir irgendwie Soundcheck und dann gehen wir nochmal einen Glühwein trinken. Und dann kannst du dich selbst davon überzeugen. Und dann kaufe ich dir vielleicht auch endlich dieses Schokoladenwerkzeug. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
Nee. Gut sein, dass wir schon mal darüber gesprochen haben. Aber ich fand das sowieso vorhin interessant, dass du gesagt hast, ja, da haben wir ja letztes Jahr drüber gesprochen. Spannend, dass du dich noch an Weihnachtsfolgen aus dem letzten Jahr erinnerst.
Na hör mal, also ich bitte dich. Die Gespräche, die ich mit dir führe, sind somit das Profundeste, was ich in meinem Leben mitmachen darf. Also na klar, das wird das bei mir abgelegt. Das tut mir aber auch echt
leid für dich. Ja, also, wenn ich der Maßstab der Dinge in deiner Kommunikation bin, dann würde ich sagen, such dir ganz schnell neue Freunde. Das geht nicht gut.
Das ist meine inneren Apokryphen, was wir hier machen.
Was ist das denn jetzt wieder?
Die Apokryphen?
Dass du bist so ein kleiner Schlauschwätzer, ne?
Wieso?
Ich könnte schwören, ja, weil ich genau weiß, dass du einmal in der Woche dich vor den Rechner setzt und dir irgendwelche bunten Fremdwörter raussuchst, die man nicht so oft hört, um die dann wie dein Apüs und diesen ganzen Quatsch.
Apüs, Aperçu.
Ja. Ja, oder was, Aperitif oder was du da immer reinschleuderst. Einfach noch, um einfach allen ganz klar zu machen, da wo der Tobi herkommt, da spricht man noch eine Sprache, die hat es früher also nur in kaiserlichen Kreisen gab's das. Also was war das jetzt gerade hier für ein Apokryph?
Also die Apokryphen sind ja die Texte, die es nicht in die Bibel geschafft haben. Die nicht wirklich zur Bibel gehören, aber religiöse Texte sind. Das sind die Apokryphen. Und ich glaube, man kann die sich aber auch beim HNO veröden lassen, die Apokryphen. Ich hab grad, das klingt zumindest so.
Genau, das war jetzt gerade auch mein Eindruck, ja. Aber jetzt sag mir doch mal bitte, wo findest du denn diese Wörter?
Naja gut, ich habe ja die katholische Schulbildung komplett mitgenommen.
Das heißt, du kannst nicht rechnen.
Sehr witzig, sehr witzig. Nein, als katholischer Schüler glaubst du natürlich daran, dass du rechnen kannst. Und jetzt mal im Ernst, aber ich habe wirklich das volle Programm gehabt. Katholische Grundschule, katholisches Gymnasium, habe im Kirchenchor Gitarre gespielt, Jugendarbeit, ja, das volle Programm.
Bleibt natürlich die Frage, warum ist da nichts aus dir geworden?
Ja.
Wenn du am Ende des Tages mit einem Holländer bei Zoom rumhängen musst, das ist ja...
Ach, es hat schon ein bisschen was Beichtstuhlmäßiges, was wir hier machen. Also im Grunde ist es schon sehr katholisch. Wir haben wechselnde Rollen, mal bin ich der Priester, mal bist du es. Mal beichte ich, mal beichtest du.
Also für mich bekommt es jetzt gerade direkt eine sexuelle Note, aber... Sag mal, ich habe noch ein Thema, ja. Über das ich
Thema
gerne sprechen.
Schön. Ja, Thema wäre sehr schön.
Und zwar hast du mitgekriegt, das Zentrum für politische Schönheit hat in Berlin direkt gegenüber dem Konrad-Adenauer-Haus ein Denkmal für Walter Lübcke errichtet.
Ja, sensationell.
Und es gibt ja inzwischen schon sehr viel Kritik von der CDU, die von einer Instrumentalisierung von Walter Lübcke sprechen. Teilst du diese Ansicht?
Nein, natürlich nicht.
Ja, entschuldige mal, der JU-Vorstand von Mainz muss bei solchen Sachen ja gefragt.
Ach, jetzt bin ich auf einmal schon der JU-Vorstand. Nein, um Gottes Willen. Wir hatten ja schon in der Vorbereitung zu dieser Sendung mal kurz das Thema angerissen. Mhm. Da sagtest du was sehr Schönes, dass das ja für die CDU schon ein Dilemma ist. Wie reagieren sie da drauf? Mhm. Und sie haben eigentlich in der schlechten möglichsten Art darauf reagiert.
Ja, tatsächlich. Sie hatten drei Varianten.
Ja.
Sie hatten die Variante, wir finden es super, dass an einen Menschen erinnert wird, der von einem AfD-Anhänger ermordet wurde.
Mhm.
Sie hatten die Alternative, Schnauze halten. Und sie hatten die Alternative, wir gehen auf die Barrikaden.
Und für Letzteres haben sie sich entschieden.
Aber ist doch wirklich so doof, oder?
Ja, und es ist nicht nur doof, es ist auch extrem unsouverän. Und sie nehmen ja noch nicht mal diesen Gedankenanstoß an, dass ja hinter dieser Aktion auch eine Chance steckt für die Union zur Selbstreflexion in ihrem Umgang mit der AfD. Aber das ist ja direkt weggewischt worden. Statt einfach mal zu reflektieren, gibt's da vielleicht einen Punkt? Sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken? Kann man da irgendwie auch sich inhaltlich mit auseinandersetzen? Aber nix.
Ja, und ich finde auch so interessant diesen Punkt, dass sie ja sagen, linke Aktivisten würden diesen Mord instrumentalisieren. De facto gibt's da ja jetzt ein inhaltlich überhaupt nicht links geprägtes Denkmal, das an den Mord an Walter Lübcke erinnern soll. Und die Tatsache, dass in dem Moment, wo so eine Erinnerung von linker Seite kommt, sie für sie quasi keinen Wert mehr hat, das finde ich so verrückt. Letztendlich instrumentalisieren sie gerade Walter Lübcke.
Ja, weil sie nutzen die Aktion jetzt wieder für eine Fundamentalkritik an links.
Genau.
Also das, was Friedrich Merz ja auch schon einmal sagte, links ist vorbei.
Genau.
Das haben wir es jetzt ja auch wieder, in Gießen hat man das ja auch wieder mitbekommen, dass auf einmal dann Merz sagte, da würde ganz links gegen ganz rechts gegeneinander antreten. Wieder so eine unfassbar unterkomplexe Merz-Interpretation, wo man sieht, dass er überhaupt nicht mal reflektiert, was passiert da eigentlich? Dass da ein breites gesellschaftliches Bündnis für Demokratie und gegen Demokratiefeinde auf die Straße gegangen ist. Aber diese Reflexion findet einfach nicht statt. Und das ist wieder das Gleiche wie bei dieser Aktion jetzt vom Zentrum für politische Schönheit.
Und das ist schon absurd. Anstatt dass man an der Stelle einfach innehält, kloppen sie halt wieder wie bekloppt drauf und machen sich einmal mehr zum Steigbügelhalter der AfD. So, und auf dieser heiteren Note, ne, gehen wir jetzt rüber in den ersten Zitatort.
Zitatort.
Wir sprechen heute über die SPD.
Yay! Super!
Und noch viel besser, wir sprechen über die Jugendorganisation der SPD, die Jusos. Es gab den Parteitag der Jusos in Mannheim. Und ich sag mal so.
Gab es auch Proteste?
Nein, es gab keine Proteste, sondern im Gegenteil. Die Stimmung war wirklich super und für mich natürlich interessant. Ich habe mir den ganzen Parteitag reingezogen. Was will die Basis?
Die Jusos, ja, die Jusos, die sind nun mal die geilere Version der SPD. Das merken wir immer wieder und wir sind scheinbar auch reformfähig. Das ist doch beeindruckend und ich glaube, wir können uns alle auf die Schulter klopfen dafür.
Oh.
Damit wir unseren Verband weiter öffnen, für BIPOC, für Finter, aber auch für queere Menschen, denken wir auch unsere Plenarkonzepte endlich weiter. Vor einem Jahr standen wir hier auf einem Bundeskongress und haben uns einstimmig den Auftrag gegeben, dediziert Räume zu schaffen, um uns zu reflektieren, aber eben auch um Vernetzung zu ermöglichen. Dazu passt jetzt auch anschließend, dass wir endlich darüber sprechen, Antirassismus als unseren Grundwert aufzunehmen. Und darauf freue ich mich verdammt doll.
Ich muss sagen, ich freue mich auch richtig dolle, dass die Jusos jetzt Antirassismus endlich nach vielen Jahrzehnten als ihren Grundwert aufnehmen.
War das noch nicht so? Also offenbar nicht, wenn er das so sagt.
Also ich meine, sonst hätte es ja keinen Applaus an der Stelle gegeben.
Also jetzt hier nochmal ganz klar, nicht, dass wir missverstanden werden. Natürlich ist Antirassismus ein super wichtiges Thema und absolut applauswürdig. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass das schon seit Jahren, seit Jahrzehnten fester Bestandteil der SPD-DNA ist und vor allem der DNA der Jusos. Dass das jetzt hier so als Novum zelebriert wird, das finde ich jetzt schon überraschend.
Es gibt zwei Sachen, die mich daran fasziniert haben. Zum einen, einen hochmotivierten, jungen, politischen Menschen zu hören.
Ja.
Das hat mich erstmal gefreut.
Weil du nicht mehr so viel mit hochmotivierten, jungen Menschen zu tun hast in deinem Leben.
Nein, weil man einfach auf diesem Parteitag gemerkt hat, bei den Jusos ist noch Feuer. Und auch wenn das jetzt mit dem Antirassismus, wo ich dachte, ja, also dass du dich da drauf freust, dolle. Wir hätten sonst auch noch ein paar andere Themen. Und ich dachte eigentlich, Antirassismus wäre schon. Aber diese Stimmung beim Parteitag der Jusos, die war wirklich ganz besonders. Und es war auch Parteiprominenz vor Ort. Der Generalsekretär der SPD, Tim Klüssendorf, und der hatte auch wirklich Bock, da zu sein. Und wir hören mal, was er so für eine Energie wahrgenommen hat.
Ja, moin, liebe Jusos, liebe Genossinnen und Genossen, lieber Philipp, lieber Bundesvorstand. Ich freue mich wirklich, bei euch zu sein. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die Debatte komplett gehört. Und es tut so gut, einfach auch mal wieder in unserer Partei Energie zu spüren, einen Willen, eine Leidenschaft zu spüren, eine Debatte, die richtig was gibt. Und deswegen vielen, vielen Dank schon mal für die Debatte und für den Einsatz, den ihr hinlegt.
Das wirft auf die Mutterpartei kein gutes Licht, ja.
Also ich meine, selbst Tim Klüssendorf hat sich wirklich gefreut, endlich mal wieder Energie zu spüren.
Und das ist ja eigentlich eine Diagnose. Und die wir beide ja auch schon gestellt haben, dass also dieser Partei in Person von Lars Klingbeil jeglicher Lebenssaft abhanden gekommen ist.
Und das war auch mein Eindruck, dass Klingbeil im Prinzip auch so ein bisschen über diesem Parteitag der Jusos energieleer schwebte. Und man definitiv...
War der da, der Klingbeil?
Nee, der war nicht da. Dafür war Bärbel Baas da. Zu der kommen wir jetzt gleich noch. Aber ich hatte nach langer Zeit das erste Mal wieder das Gefühl, dass ich sozialdemokratische Vibes bei einer Organisation, die der SPD nahesteht, gespürt habe.
Ja, das ist auch dringend nötig. Die Emotionslosigkeit, mit der da agiert wird auf oberster Ebene, ist ja beängstigend. Wenngleich Bärbel Baas ja noch das Ecstasy der Sozialdemokratie zu sein scheint derzeit. Sie ist ja noch eine, die zumindest für Aufregung sorgt.
Und die war im Gegensatz zu Lars Klingbeil in Mannheim vor Ort und hatte auch eine ganz lockere Begrüßung am Start.
So, ja, liebe Jusos, freut mich wirklich, dass ihr mich eingeladen habt.
hier nach Mannheim. Und liebe, ja, für die Mannheimer würde ich sagen, Heimspiel.
Captain Obvious ist auf der Brücke, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen der Vibe auch bei der SPD, dass man sich mal wieder auf die Grunddinge besinnt. Ja? Das dass aber, man das mal wieder erkennt,
Konsens.
Ich bin in Mannheim.
Und das ist ein Heimspiel für die Mannheimer. Ich meine, das muss man doch mal würdigen, dass hier in der SPD ein Konsens gefunden worden ist.
Wobei natürlich da auch, wie wir gerade gehört haben, die Zustimmung jetzt auch nicht so groß war. Wir hören es nochmal.
Mannheim und liebe, ja, für die Mannheimer würde ich sagen, Heimspiel. Ja,
das ist sowas, wo du im ersten Moment auch gar nicht so genau weißt, wie willst du damit umgehen. Also wenn du nicht aus Mannheim bist, denkst du dir, jo. Und wenn du aus Mannheim bist, denkst du dir auch,
ja, ich glaube, viele waren immer noch emotional überwältigt davon, dass Antirassismus endlich bei den Grundwerten angekommen ist innerhalb der SPD. Das war, glaube ich, eher das Thema bei denen.
Ja.
Bärbel Baas war da. Und ja, du hast es vorhin schon so ein bisschen angekündigt. Bärbel Baas scheint ein bisschen die letzte Sozialdemokratin in Deutschland zu sein. Denn wenn man sieht, Lars Klingbeil winkt im Moment alles durch. Und ich fand ihre Ansprache sehr, sehr klar. Und für mich klang das auch extrem nach SPD.
Es geht darum, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und es geht auch darum, dass wir merken, dass gesellschaftliche Gruppen und Kräfte unseren Sozialstaat verachten, ihn kleinhacken und kaputt machen wollen. Und ich will daran erinnern, dass der Sozialstaat kein Geschenk ist, sondern er ist erkämpft worden. Jede soziale Errungenschaft, die wir heute kennen, ist das Ergebnis von Protest, Widerstand und Mut. Kein Unternehmer hat freiwillig bessere Arbeitsbedingungen geschaffen. Kein Konzern hat aus Gutmütigkeit Löhne erhöht. Kein konservatives Establishment hat den Sozialstaat aus Nächstenliebe eingeführt. Er wurde erstritten. Auf der Straße, in Betrieben, in Parlamenten und auch in Gefängnissen. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind dafür geschlagen worden, verfolgt und auch ermordet. Sie standen auf gegen Ausbeutung, gegen Unterdrückung, gegen ein System, das Menschen zu Maschinen degradierte. Und sie taten das mit einer klaren Überzeugung. Menschen sind eben mehr wert als Profite. Und in dieser Überzeugung leben wir alle heute weiter, im Jetzt, aber eben auch für die Zukunft.
Und jetzt die ganz entscheidende Frage. Wer sagt's Lars Klingbeil?
Bass, Bass, wir brauchen Bass, Bärbel Bass.
Du merkst, wie sie förmlich das genießt, auch mal wieder den großen Bogen schlagen zu dürfen. Sie ignoriert so ein bisschen das Klein-Klein der derzeitigen Regierungspolitik weg. Das ist es ja leider oft. Das ist ja nicht der große Bogen, der da täglich Thema ist im Politikbetrieb, sondern
aber
eher das Klein-Klein.
Aber hast du denn das Gefühl, dass in dieser Koalition die SPD in irgendeiner Form außer als Mehrheitsbeschaffer überhaupt noch stattfindet?
Ja, wie ich schon sagte, Bärbel Baas ist so die Einzige, die für eine gewisse sozialdemokratische Bewegung sorgt.
Brauchen wir, meine Frage an dich, brauchen wir diese kämpferische SPD jetzt auch auf der großen Bühne, auch wenn sie nur noch bei, weiß ich nicht, 14%, 15%, 16%, wo stehen sie?
Oh, aktuell weiß ich es gar nicht. Aber
okay, aber irgendwo in dieser Range werden sie unterwegs sein.
Ja, ja.
Also brauchen wir trotzdem diese kämpferische SPD? Oder sagst du, naja, also da geht's jetzt um was anderes als sozialdemokratische Inhalte, sondern da geht's um staatspolitische Verantwortung und deswegen kann man das zwar auf dem Parteitag der Jusos sagen, aber ansonsten besorgt man dem Merz schön die Mehrheiten.
Also ich würde zwischen staatspolitischer Verantwortung und sozialdemokratischen Inhalten keinen Unterschied machen wollen. Ich glaube, dass ein Teil staatspolitischer Verantwortung auch immer sozialdemokratische Werte sind. Insofern schön, dass hier zumindest noch ein Puls spürbar ist. Und jetzt muss man gucken, ob an diesen recht leblosen SPD-Körper endlich der Defibrillator angelegt wird.
Du und deine Fremdwörter.
Alter, das weißt du doch, kennt die Dinge hängen doch überall rum.
Die hängen nicht, ich trage so ein Ding den ganzen Tag am Körper.
Ich glaube ja, der Lars Klingbeil hat den Schlüssel weggepackt zum Defibrillator. Und da muss jetzt mal wieder einer einfach das Ding aufbrechen und mal an der sozialdemokratischen Brust anlegen.
Und dann wurde es auf diesem Parteitag der Jusos nochmal ganz, ganz spannend. Nicht nur, dass Bärbel Baas die Grundrisse der Sozialdemokratie sehr klar skizziert hat, sondern sie hat auch sehr genau und sehr klar die Feinde des Sozialstaates identifiziert.
Ein starker Sozialstaat ist der Gegenentwurf zum Faschismus und er bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird und vor allen Dingen auch niemand aussortiert wird. Doch er wird angegriffen und zwar von neoliberalen Dogmen, von Sparpolitik und von jenen, die soziale Sicherheit nur als Kosten begreifen. Schlimmer noch, Mindestlöhne, Tarifbindung, Rente, Gesundheits- und Pflegeversorgung sowie Arbeitnehmerrechte werden zu Verursachern der Wirtschaftskrise erklärt. Gleichzeitig wird Sozialpartnerschaft aufgekündigt, Mitbestimmung in Betrieben zur lästigen Pflicht. Im Fahrwasser einer Wirtschaftskrise wird die soziale Marktwirtschaft gerade in Frage gestellt. Und ihr habt das miterlebt. Ich war letzte Woche auf dem Arbeitgebertag und ich habe über das Rentenpaket gesprochen, über die Tarifbindung und über Mindestlohn. Und danach wurde ich gefragt, wie viel soziale Sicherheit dieses Land sich überhaupt noch leisten will. Ich habe mich an diesem Tag dafür stark gemacht, auch diejenigen Menschen nicht zu vergessen, die nur von der gesetzlichen Rente leben. Und ich habe die Steuerfinanzierung des Rentenniveaus angesprochen. Und dafür bin ich ausgelacht worden. Da saßen sie, sag das jetzt mal ganz offen, die Herren, ja, meistens waren es Männer, in ihren bequemen Sesseln, der ein oder andere im Maßanzug und die Ablehnung war deutlich zu spüren. Während sie lachten, habe ich allerdings an die Menschen gedacht, die auf unsere Solidarität angewiesen sind. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, oft körperlich hart, oft schlecht bezahlt, oft bis an die Grenzen ihrer Kraft. Und dieser Moment hat mir noch einmal gezeigt, wo die Linien in diesem Land wirklich verlaufen.
Wenn ich das so höre, denke ich, es wäre so schön, wenn wir wieder eine starke sozialdemokratische Partei im Land hätten.
Oder? Das war gerade ein Hohefest für den Sozialstaat und für den Solidarstaat. Der große strukturelle Fehler bei der SPD war, dass nach der Wahl die Macht bei Lars Klingbeil gebündelt wurde.
Das musst du anders formulieren, dass er die Macht bei sich gebündelt
Richtig.
Hat. So
Stimmt.
muss man es ja formulieren.
Ja.
Und ich glaube, bei dieser Aktion, die war so aufwendig, hat er all seine Energie verschwendet. Und dann war die Macht bei ihm und dann konnte er nicht mehr. Wie so ein Jedi-Ritter von der traurigen Gestalt.
Glaubst du, dass man mit dem, was Bärbel Baas da gerade so formuliert hat, nochmal 25% der Wählerstimmen versammeln kann?
Du.
So beginnen oft so nonchalante Absagen. Du, schön, dass wir uns nochmal gesehen haben. Ich melde mich wahrscheinlich im nächsten Jahr.
Mein Glaube an den Humanismus hat ja was Palliatives bekommen. Ich pflege den noch so lange, bis er sanft entschlafen ist. Weil, egal wie man zur SPD steht, aber sozialdemokratische Inhalte betreffen ja unglaublich viele Menschen.
Ja.
Also ich würde mal sagen, die große Mehrheit der Menschen hier in diesem Land.
Aber warum wählt diese große Mehrheit dann die SPD?
Ja, das hat sich Volker Pispers schon immer gefragt, ja, und hat seit seiner Karriere keine Antwort darauf gefunden.
Aber deswegen musst du jetzt die Antwort geben.
Wenn Volker Pispers sie nicht gefunden
das
hat,
ist kein Argument. Das
Wie,
ist kein
lieber
Argument.
Philipp,
das ist kein Argument.
Ich dir denn diese Antwort geben? Nee, jetzt im Ernst, wir haben das ja schon öfter hier besprochen. Es gibt verschiedene Gründe, ob die so korrekt sind, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, es ist zum einen dieses Aufstiegsversprechen, dass viele glauben, irgendwann bin ich auch mal oben und alles, was jetzt hier gegen die Vermögenden, gegen die Reichen geht, das geht dann irgendwann gegen mich. Das könnte vielleicht einer der Gründe sein, es könnte aber auch ganz profan so sein, dass viele Menschen diese Veränderungen nicht wollen. Ja, das kennt man ja aus dem Büro, wenn neue Ideen eingebracht werden, heißt dann immer so, na, das haben wir doch noch nie so gemacht. Ja, so wie es jetzt ist, ist kacke. Aber wenn es anders wird, wird es bestimmt noch beschissener. Und beschissener ist kacke, da lassen wir es lieber scheiße. Vielleicht ist das die Einstellung. Also ich kann die Frage nicht hundertprozentig beantworten. Antworten. Tut mir leid, musste Volker Pispers nochmal fragen.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, verliert sie gerade Wählerpotenzial oder baut sie neues Wählerpotenzial auf, was uns vielleicht gar nicht so klar ist, weil wir immer noch in dieser Fantasie der alten SPD leben. Wir beide waren ja jetzt angetan von dem, was Bärbel Baas da, für mich war das alles SPD pur. Und ich habe mich so gefragt, warum passiert sowas auf dem Parteitag der Jusos und nicht regelmäßig auch im Bundestag? Warum kann sich die SPD nicht auch im Bundestag präsentieren? Dann sagt man, ja, da gibt's die staatspolitische Verantwortung, die wollen im März nicht ins Kreuz springen. Aber die CDU springt der SPD ja gerade permanent ins Kreuz.
Dann lass uns doch mal jetzt der SPD unterstellen, sie würden sich über politische Strategien unterhalten und hätten einen Plan. Ich weiß, das ist jetzt wirklich ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Jetzt haben sie gemerkt, dass so wie sie bisher agiert haben in dieser Regierungskoalition, dass ihnen das nichts bringt, weil ja die Umfragewerte nicht besser geworden sind. Das heißt, diese eher zurückhaltende, nennen wir es mal staatspolitische Verantwortung tragende Zurückhaltung, was sich für meine Begriffe widerspricht, aber wir wissen, worüber wir sprechen. Ja, dieses, ich halte mich mal zurück, damit hier nichts passiert. Das hat der SPD ja nichts genutzt. Und vielleicht ist jetzt Kommando-Attacke angesagt. Bärbel Baas hat jetzt den Auftrag, hier mal nach vorne zu laufen, einfach mal das Füßchen ins kalte Wasser zu strecken, um mal zu schauen, ob das was bewegt. Und bei uns beiden tut es das jetzt, weil wir sagen, ja, das erinnert so ein bisschen an diese kämpferische Sozialdemokratie, die man lange nicht mehr gespürt hat. Aber ob das jetzt verfängt?
Aber das ist eine interessante Theorie. Du gehst also so ein bisschen davon aus, es gibt das Team Klingbeil-Baas, die einen Masterplan haben.
Ja gut, wenn du es jetzt so sagst, klingt das schon wieder sehr komödiantisch. Naja,
was heißt komödiantisch? Also ich glaube, dass du der SPD-Führung da Fähigkeiten unterstellst.
Du meinst, also so eine Bad Cop, Good Cop, ja, Bad das, Cop Situation.
Ja, aber das klang ja gerade bei dir so ein bisschen raus. Ich identifiziere wirklich als Kern des Problems im Moment Lars Klingbeil. Und da bin ich, glaube ich, nicht ganz alleine, denn der Philipp Thürmer, der Chef der Jusos, der hat da auch noch was Interessantes zu gesagt.
Es ist unsere Aufgabe und es ist eure Aufgabe als Parteivorsitzende, die ihr seid, die großen Linien zu zeigen, der Sozialdemokratie wieder ihre Mission zurückzugeben, die Sozialdemokratie wieder zu der starken Bewegung für Arbeiterinnen und Arbeiter, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu machen, als die sie erfunden worden ist. Liebe Bärbel, sag das gerne auch Lars, in erster Linie seid ihr Parteivorsitzende.
Ich glaube gerade, dass Lars Klingbeil positiv formuliert ein hemmender Faktor für die SPD ist, weil er sich auch in einer Unterwürfigkeit zu Friedrich Merz zelebriert, die ich auch schon wirklich sehr schwierig finde. Das macht die SPD schwächer.
Jetzt ist natürlich das Problem, wenn du mal eher so konservative Kommentatoren hörst dieser Tage.
Gibt's die noch?
In der Presse,
nein,
ja.
Bitte, die konservative Stimme gibt's doch viel zu wenige. Das ist doch alles nur noch links versifft.
Da wird das doch aber wieder sofort beim ersten Aufkeimen sozialdemokratischen Feuers, wird da ja schon der Feuerlöscher rausgeholt und wird gesagt, das ist die Gefahr für die Regierung und das geht doch nicht. Was macht die SPD da? Und da wird das so runtergebügelt. Es wird ja, ich habe letztens einen Kommentar, Gott, wer war das? Der hat mir fast die Tasse Kaffee aus der Hand geschlagen. Irgendein konservativer Kommentator sagte, das ist keine Krise des Kanzlers Merz. Die SPD ist eigentlich das Schlimme. Die SPD, das sind die Schlimmen, die machen alles kaputt. Wo ich mir dachte, Entschuldigung, bitte was? Aber jetzt muss man natürlich auch mal über den Zeitpunkt von Debatten sprechen, weil wir regen uns hier ja auch ganz oft darüber auf, wenn so politische Entscheidungen dann so in der letzten Stufe, wenn es dann so aufs Gleis gehoben werden soll, wenn da auf einmal die Konflikte entstehen. Das war ja in der Ampel das ganz große Problem. Ja. Dass man eigentlich eine Entscheidung getroffen hatte, dann soll sie finalisiert werden, wie auch immer, in ein Gesetz gegossen, über irgendwas abgestimmt und dann bricht nochmal die große Diskussion aus. Und ich sehe immer Konflikte, die auf dem Weg zu einer Entscheidung stattfinden, als konstruktiv positiv an und sehe Konflikte, die aufbrechen, wenn man kurz vor einer Entscheidung steht. Das ist dann tatsächlich Regierungsschwäche oder eine Schwäche in der Regierungskoalition. Siehst du das auch so? Ist das eine falsche Analyse? Nimm Brosius Gersdorf.
Ja.
Diese gescheiterte Verfassungsrichterinnenwahl, wo die Abstimmung im Grunde vor der Tür stand und dann auf einmal das ganze Kartenhaus, was es offensichtlich war, zusammengebrochen ist. Das ist doch kein gutes Bild. Das sind doch alles Diskussionen, die da geführt worden sind, die vorher geführt werden müssen. Das ist das, was ich sagen möchte.
Aber im Prinzip sagst du ja gerade, Lars Klingbeil ist der Jens Spahn der SPD.
Jetzt nicht in Funktion, aber
in dem, was er anrichtet.
Ja, natürlich, genau. Genau, weil Diskussionen muss man zulassen, aber zu einem Zeitpunkt, wo Zeit für Diskussionen ist. Und dann muss das besprochen, dann muss man sich anschreien meinetwegen und dann muss man gucken, wie können wir uns jetzt hier an der Stelle zusammenraufen. Aber dann, wenn man gerauft hat, dann sollte es kein Geraufe mehr geben.
Und wem das jetzt alles viel zu viel Geraufe war, für den haben wir jetzt noch einen Hinweis.
Wenn es hier Anwesende gibt, denen die Debatte zu viel wird, dann könnt ihr selbstverständlich den Saal verlassen.
Manöverkritik.
Wir haben Post bekommen. Gott, haben wir Post Super. Bekommen. Das war der Wahnsinn. So einen Postsack, so einen dicken haben wir selten gehabt. Aber es wird ja auch bald Weihnachten. Ja. Der Andreas hat uns geschrieben und diese E-Mail enthält viel Lob, was uns sehr freut, vielen Dank, aber er kritisiert die Unregelmäßigkeit, mit der wir erscheinen und regt an, dass wir am Ende der Sendung wieder sagen, wann die nächste Folge erscheint.
Ja, also eigentlich erscheinen wir ja ziemlich regelmäßig, nämlich inzwischen eigentlich einmal die Woche. Wir sind mal zweiwöchentlich gestartet, machen jetzt einmal in der Woche und es gibt eigentlich nur die Ausnahme, entweder ist irgendeine Form von Ferien oder aber bei uns beiden sind die Termine so eng, dass es mal nicht geht, aber ansonsten sind wir wöchentlich, aber er hat natürlich recht, das Erscheinungsdatum der nächsten Folge, das können wir tatsächlich auch mal wieder am Ende der Folge dann erwähnen. Also dass zumindest dann in der nächsten Woche eine neue Folge kommt, denn da sind wir inzwischen ja auch relativ flexibel, wenn die aktuelle Lage es erfordert, dann kommt unter Umständen die Folge auch schon mal mittwochs oder donnerstags raus. Es kann sein, dass sie manchmal freitags rauskommt, auf jeden Fall immer eher in der zweiten Hälfte der Woche, aber wir werden in Zukunft am Ende der Folge wieder darauf hinweisen, wann die nächste kommt.
Jetzt können wir schon mal sagen, nächste Woche kommt keine. Weil wir uns vorbereiten auf...
Nee, wir bereiten uns nicht vor, sondern nächste Woche erscheint in der Öffentlichkeit keine neue Folge, weil wir nämlich nächste Woche am Donnerstag in Mainz sind und im Frankfurter Hof unsere Live-Aufzeichnung für Grundlos Gute Laune haben. Und diese Folge, die erscheint dann die Woche darauf. Und dann gehen wir in die Winterferien, machen eine kleine Pause und sind zurück mit einer offiziellen Folge am 18. Januar live, nämlich in Oberhausen im Ebertbad. Da zeichnen wir direkt die nächste Live-Folge auf und die erscheint dann irgendwann zwischen dem 19. und 21. Januar. Das heißt, all diejenigen, die uns nur hören, die hören die nächste Folge dann am zwischen dem 19. und 21. Januar. Habe ich das so verständlich erklärt?
Perfekt. Da kann doch wirklich keiner sagen, wir würden unregelmäßig veröffentlichen. Oder vielleicht doch. Svenja hat uns geschrieben. Zunächst mal, dass du zum Gipfel musst. Also zum Weimar, Wolfram-Weimar-Gipfel.
Finde ich super.
Da hat sie auch schon eine Crowdfunding-Aktion angeregt, dass wir Geld sammeln, dass du da hinfahren kannst und deinen politischen Einfluss endlich ausspielen kannst.
Es wäre ein Traum für mich.
Und Svenja hat eine Nachfrage zum Thema Mütterrente. Und zwar fragt sie sich, warum wir die so negativ besprochen haben. Wir haben ja gesagt, das sei eine Rente mit der Gießkanne und wird nichts bringen. Ob es da auch belastbare Zahlen zu gibt? Um das nochmal zu konkretisieren, weil auch das ist recht kompliziert. Es geht hier um die Mütterrente 3. Es gibt also auch schon eine Mütterrente 1 und 2, die in der Vergangenheit, das sind Pakete, die in der Vergangenheit durchgebracht worden sind. Und das, was Söder da möchte und die CSU, ist die Mütterrente 3. Und neben einem gewissen organisatorischen Kuddelmuddel, wann das kommen soll und was das für einen Verwaltungsaufwand mit sich bringt, ist da die Rede in Artikeln, die ich gefunden habe, von 20 Euro pro Monat pro Mutter und das bei Kosten von etwa 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt, das ist halt ein Projekt, was sehr teuer ist, aber für die einzelne Rentnerin oder den einzelnen Rentner nicht wirklich ins Gewicht fällt. Jetzt kann man sagen, 20 Euro sind auch Geld, das stimmt, aber Menschen, die wirklich Unterstützung bräuchten, angewiesen sind auf Zusatzleistungen des Staates, bei denen wird diese Mütterrente vermutlich angerechnet. Das heißt, das, was sie da mehr bekommen, würde wieder abgezogen werden. Also unterm Strich ist es nämlich genau das, was wir beschrieben haben. Es ist ein klassisches Beispiel für Symbolpolitik, die jetzt in dem Fall eine gute Aussage trifft. Also man möchte zeigen, dass man für die Mütter da ist und dass man das würdigt, was Mütter so tun, das ist auch vollkommen in Ordnung und absolut nachvollziehbar. Das ist auch ganz wichtig, weil Care-Arbeit in diesem Lande ja absolut unterbewertet ist. Also ist das vom Hintergrund her ein gutes Signal, aber diese Aktion selbst jetzt, die ist teuer und bringt finanziell gesehen, gerade für die Menschen, die es wirklich brauchen würden, eigentlich nichts. Da wäre das Geld super sinnvoller anders angelegt.
Okay, perfekt. Danke, Tobi. Ehrlicherweise muss ich gestehen, jetzt habe sogar ich es kapiert. Apropos Rente.
Ja.
Wer quasi auch politisch in den Unruhestand gehen möchte, der kann das tun, indem er unseren Podcast live besuchen kommt. Denn wir sind am 18.01. in Oberhausen mit Grundlos Gute Laune live, am 5.03. in Bonn und am 5.06. in Krefeld. Und außerdem könnt ihr uns endlich seit letzter Woche auch auf Steady mit einem freiwilligen Abo unterstützen, was uns sehr freuen würde, denn wie gesagt, Tobi wird die Rente gut gebrauchen können. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen und zwar auf www.steady.de/ggl oder aber ihr findet den Link zu Steady auch auf grundlosgutelaune.de und wir würden uns freuen, wenn die, die es sich leisten können, uns mit einem freiwilligen Abo bei Steady unterstützen würden.
Juhu!
Zitatort.
Grundlos Gute Laune hat ja für mich persönlich auch immer ein bisschen was Therapeutisches.
Oh ja.
Dinge, die, wo ich persönlich dran knabbere und die, die mir manchmal fast den Verstand rauben. Da bin ich immer froh, wenn ich mit dir drüber sprechen kann. Und jetzt habe ich ein Thema mitgebracht, Philipp. Ich verstehe die Diskussion nicht. Es geht um die Verschiebung des sogenannten Verbrenner aus im Jahr 2035. Also, um es nochmal kurz zu sagen, das werden wahrscheinlich alle mitbekommen haben, Neuwagen ab 2035 sollen kein CO2 mehr ausstoßen dürfen. Das heißt also, Neuwagen, die noch CO2 ausstoßen 2035, werden nicht mehr zugelassen. Das ist das, was immer so als Verbrennerverbot auch gebrandmarkt wird. Und das ist jetzt auf einmal, je näher dieses Datum rückt, immer mehr in Frage, in der Debatte und Friedrich Merz äußert sich da in seiner unverwechselbaren Art und Weise auch ganz ruhig, sachlich und unemotional.
Ich möchte, dass wir in Europa, nicht nur Deutschland, sondern dass wir in Europa ein Land, ein Kontinent sind, der in sämtlichen Technologien wieder vorne mitspielt und nicht durch politisch motivierte Verbote Rückstände akzeptieren muss, wo andere den Gewinn machen und wir nur noch dafür bezahlen, dass wir nicht mehr in der ersten Liga spielen. Ich will das nicht.
Man muss sich dabei wahrscheinlich vorstellen, dass er mit den Füßen auf dem Boden trampelt.
Ja, es hat inzwischen schon wirklich was Kleinkindartiges,
ja, oder?
Ich will das nicht, nein, ich das
der Fritze wildert nicht, ja. Und da spüren
warum
wir schon
eigentlich
wieder diese, ja, da spüren wir diesen Hashtag wieder, der so rumschwingt, die Technologieoffenheit.
Ja,
Menschen,
absolut,
die von Technologieoffenheit sprechen, da ist nicht nur die Technologie oft offen.
Nein. Sondern auch der Arsch. Christian Lindner arbeitet ja inzwischen auch in der Automobilindustrie und glaub mir mal, der wird ganz technologieoffen auch noch einen ganz eigenen Kraftstoff erfinden. Ich verspreche dir, in ein paar Jahren wird Christian Lindner ein Auto präsentieren, das fährt auf Orangina.
Oder er nennt es nach sich Lindner E10 oder sowas. Ja, ich hab voll Lindner getankt. Pack dir Lindner in den Tank.
Alles klar, danke.
Wenn es um Begeisterung für die Automobilindustrie geht, ist natürlich unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reiche nicht weit, die sehr gerne zur IAA gekommen ist. Warum, sagt sie hier.
Wir haben hier auf der IAA ein Feuerwerk an Innovationen und neuen Technologien gesehen. Die Automobilindustrie braucht vor allem eins, Wachstum in Europa. Es muss möglich sein, alle Technologien in Europa anzuwenden, die helfen, die Dekarbonisierung voranzubringen. Deshalb brauchen wir schnell eine Überprüfung der Flottengrenzwerte, beginnend noch in diesem Jahr. Das Ziel muss sein, die Regulierung so zu öffnen, dass die Technologien, die unsere Unternehmen entwickeln, in Europa anwendbar sind. Wir erreichen Klimaschutz nur, indem wir Innovation nutzen. Wir erreichen Klimaschutz nicht mit Verboten. Wir erreichen Klimaschutz nur mit Wachstum, mit Wettbewerbsfähigkeit, mit der Offenheit für Innovation. Und deswegen bin ich gern zu IAA gekommen.
Philipp, ich kann Verbote, ich kann's. Wir reden hier über eine Regulierung. Völlig
Nein,
normal.
Weißt du, worüber wir gerade reden? Das ganze Ding klingt wie ein Selbstgespräch von ChatGPT. Das ist ja an bescheuerten Floskeln nicht mehr zu überbieten.
Und ganz ehrlich, wenn unsere Wirtschaftsministerin von Feuerwerk spricht, dann fühlt sich das für mich maximal wie ein Tischfeuerwerk an. Und darüber hinaus, ich kann das Geschwätz von Verboten nicht mehr hören. Und
Wachstum.
Vor allem,
Verbote mehr, wir brauchen Wachstum. Wachstum.
Und Technologieoffenheit.
Und am Ende geht es eigentlich darum, dass die Diesel weiterfahren sollen.
Natürlich.
Wir brauchen Wachstum und Technologieoffen und unsere Lösung ist, der Diesel fährt weiter.
Philipp, hilf mir mal ganz kurz.
Gerne.
Ist das alles... Nee, komm, weißt du was, ich gebe dir noch einen Friedrich Merz hinterher.
Oh ja.
Einen Friedrich Merz hinterher und dann stelle ich dir die Frage, die ultimative Frage, die ich dir stellen möchte.
Ich bitte drum.
Wenn wir die Herausforderung dieser sogenannten Mobilitätswende schaffen wollen, dann werden wir uns in den nächsten Wochen und Monaten gewaltig anstrengen müssen. Aber diese Anstrengung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die Kommission, die EU-Kommission und dann die europäischen Institutionen insgesamt, Rat, Parlament und Kommission, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen die Weichen richtig stellen.
So, Philipp, bitte, verstehe ich das richtig? Wir schaffen es nicht, etwas, was wir vereinbart haben, hinzukriegen.
Richtig.
Das wissen wir auch schon lange.
Absolut.
Und weil wir es nicht hinkriegen,
ja,
muss jetzt die Regel gebrochen werden, die wir uns selbst gesetzt haben. Verstehe ich das richtig? Das ist das, was er sagt.
Ja,
oder?
Also in der EU muss die Regel gebrochen werden, die wir uns selber auferlegt haben.
Ich war wahnsinnig. Das ist da, also wenn er sagt, wir müssen uns da sehr anstrengen, das bringt aber nur was, wenn das verschoben wird, wenn das Absolut. Aufgeweicht wird.
Ja.
Das,
ja, weil pass auf, es ist so. Auch wenn die Chinesen jetzt total in Elektromobilität investieren und den Markt dermaßen schwemmen werden, unsere deutschen Automobilhersteller, die brauchen einfach nur ein bisschen Zeit. Die sind noch nicht so weit. Und wir wollen sie auch nicht so hetzen. Das Problem ist, wenn man die hetzt, dann machen sie Fehler, dann stimmen hinter die Abgaswerte nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt mal die Zeit nehmen. Die deutsche Automobilbranche, das ist kein robustes Kind, sondern das ist ein zartes
Pflänzlein,
von Selbstzweifeln geprägtes Pflänzchen mit leicht krimineller Energie. Das ist aber am Ende des Tages auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze sichert und deswegen ist es wichtig, dass wir Wachstum und Technologieoffenheit haben, aber auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, wieder aufheben, damit wir die Grenzen verschieben können, um weiterzumachen, wo wir vorher stehen geblieben sind.
Jetzt nehmen wir mal an, wir würden das verschieben auf 2050.
So, ja, das ist ein bisschen nah. Das ist mir jetzt ein bisschen nah.
2060.
70. Machen wir 2070, weil wärmer wird's doch eh.
Hast du recht.
Wir können doch am Klimawandel nichts ändern.
So, also wir verschieben das auf 2070. Lassen 75. Auch noch alle möglichen Technologien zu, die wir... Was bringt das vor dem Hintergrund, dass die Hauptabsatzmärkte der deutschen Automobilindustrie weggebrochen sind?
Ja, aber stell dir vor, vielleicht können wir 2075 auf Propangas fahren. Und sind dann wieder gut befreundet mit Russland und kriegen das Zeug billig. Das wäre doch super. Und diese Chance möchten wir uns nicht entgehen lassen, während die ganze Welt sich bereits entschieden hat.
Es ist wirklich so. Und vor allem, wenn du dann mit Arbeitsplätzen argumentierst, es gibt eine Studie verschiedener Fachverbände, die man auch in den Bereich der Lobbys stellen kann, die sagen sogar Verlust von Arbeitsplätzen, vor allem in Ostdeutschland, voraus,
Logisch.
Wenn eine Verschiebung kommt, weil da ja schon aufs Gleis gestellt worden
Richtig.
Ist, dass man sich in Elektromobilität
Richtig.
Hineinbewegt. Das heißt, das kann da schon wieder zu Arbeitsplatzverlust führen.
Wir haben das Problem. Die Wirtschaft hat sich, die Automobilwirtschaft hat sich lange nicht bewegt. Die haben fest an diesen Verbrenner irgendwie geglaubt und dachte, das geht irgendwie an uns vorbei. Viel zu lange. Dann hat sich irgendwann alles gedreht und wir haben gemerkt, oh Scheiße, wir haben das hier verpasst. Wir müssen. Jetzt haben sie alle Kräfte geballt, um genau diesen Schritt zu gehen. Und jetzt kommt Friedrich Merz. Und die Jungs von der CDU und Damen von der CDU um die Ecke und sagt, ja, jetzt erstmal ruhig, Freunde. Jetzt nehmen wir erstmal das ganze Tempo raus. Nicht, dass wir Gefahr laufen, irgendwelche Ziele zu erreichen. Das ist völlig irre. Es wurde vorher gebremst. Dann gibt die Wirtschaft Gas und in dem Moment bremst die Politik.
Jetzt haben wir hier die Politik natürlich gehört.
Mhm.
Die versucht jetzt ein weiches Bett zu bereiten der Automobilindustrie, dass sie noch ein wenig mehr schlafen können. Das ist aber vielleicht auch verständlich, Philipp, weil die Automobilindustrie ist ja nicht schuld.
Nee.
Wir hören Hildegard Müller, CDU-Politikerin und seit Februar 2020 Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie.
Dass der Hochlauf der Elektromobilität nicht kommt, wie geplant, ist zurzeit einer der größten Probleme in der Autoindustrie. Ist dabei nicht uns vorzuwerfen. Die Produkte sind da. Wir haben 110 verschiedene Elektromodelle alleine in Deutschland, die angeboten werden.
Die Produkte
werden.
Sind jetzt da. Aber ehrlicherweise ja, musst du Produkte, sagen, in der Vergangenheit waren sie nicht da.
Die Produkte sind da und es ist übrigens auch, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass chinesische Autos hier verkauft werden, also, sondern die mangelnde Infrastruktur, die die Verbraucher an der Umstellung hindert, trifft ja jeden Hersteller auch.
Die reichen die Scheißhaufenkarte immer im Kreis rum. Ja. Natürlich. Was können Sie denn dafür, dass ihr keine Ladesäulen gebaut habt? Wofür hätten wir Ladesäulen gebraucht, wenn ihr gesagt habt, ihr baut keine Elektroautos? Nee, daran ist die Politik, die drehen sich im Kreis.
Das ist doch wirklich ein Blame Game, was da läuft.
Genau, und bei ihr natürlich auch wieder der CDU-Hintergrund plus Automobilwirtschaft. Also das ist die kaputteste Kombination, die es geben kann.
Hast du schön gesagt. Na, vor allem tut sie so, als hätte die Automobilindustrie keinen Einfluss auf politische Entscheidungen. Die sind ständig da irgendwo am Start und transportieren ihre Inhalte in die Politik hinein. Da hätten sie doch mal sagen können, Freunde, wir brauchen eine Ladeinfrastruktur. Da muss doch mal was passieren. Glaubst du nicht im Ernst, dass da nicht gehandelt worden
ja,
wäre?
Ja, aber entschuldige mal, die waren 3 Jahre damit beschäftigt, den Habeck zu beschimpfen. Die konnten sich doch nicht um Inhalte kümmern.
Jetzt ist natürlich rausgekommen in diesem Brief, den Friedrich Merz da geschrieben hat an die EU, dass er auffordert, gewisse Techniken auch über den Zeitpunkt 2035 zuzulassen. Da geht es um Hybride, es geht um Range Extender, also um Elektroautos, die noch einen zusätzlichen Verbrennermotor drin haben und es geht um hocheffiziente Verbrenner. Und da war Thilo Jung von Jung und Naiv in der Bundespressekonferenz und hat nochmal die Frage gestellt, ja, was heißt denn das? Also Loriot hätte es nicht besser schreiben können.
Ich würde gerne noch mal wissen, was hocheffizient bedeuten soll bei Verbrennermotoren.
Gab es eine technische Expertise im Verkehrsministerium?
Ich hatte diese Formulierung bisher nur von der Autoindustrie gehört, die ganz klar eine Lobbyposition pro Verbrennermotor, sprich also für weiter CO2-Ausstoßen ab 2035 pflegt. Diese Formulierung wandert jetzt in die Begrifflichkeiten der Bundesregierung und ich würde gerne wissen, was Sie darunter verstehen. Wann ist ein Motor hocheffizient und wann ist er nicht hocheffizient?
Sure. Das Verkehrsministerium Auskunft geben.
Herr Merz hat das ja auch benutzt, Herr Cornelius.
Und Sie haben es ja auch gerade vorgelesen.
Jawohl.
Dieser Begriff hocheffizient ist in der Aufzählung der unterschiedlichen Antriebstechnologien der Länder genannt. Diese Position wird mit an die Kommission gegeben. Wir haben also Plug-in-Hybride, wir haben Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern, wir haben hocheffiziente Verbrenner und die Bundesregierung subsumiert unter Batterieantrieb und Verbrenner doppelte Antriebe. Und hocheffiziente Verbrenner sind Verbrenner, die hocheffizient sind.
Ja, aber das ist so einfach, wenn man weiß. Ja?
Da würde ich mit Loriot antworten.
Ach was.
Hocheffiziente Verbrenner sind hocheffizient. Das ist ein Euphemismus für Verbrenner, die per se in der Effizienz einfach niemals mit Elektroautos mithalten werden können. Die Gesetze der Physik widersprechen dem. Ja, da gibt es ja auch Zahlen zu. Elektromotoren wandeln rund 80% der eingesetzten Energie in Bewegungsenergie um, Verbrenner deutlich unter 40%. Der Rest ist Wärme, der rausgeblasen ist. Das ist, wie man klischeehaft immer sagt, das ist eine Heizung auf Rädern, ein Verbrenner. Das heißt, wenn man hier von hocheffizienten Verbrennern spricht, dann sprechen wir trotzdem von Verbrennern. Da wird ein Ausschuss stattfinden.
Ja, aber jetzt hör doch mal auf zu meckern. Die Automobilbranche hat denen das auf den Sprechzettel geschrieben und dann sagen sie es halt. Wenn ihr wieder linksgrün versifft mit euren blöden Nachfragen kommt, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn ihr keine vernünftige Antwort bekommt. Nehmt's doch einfach mal zur Kenntnis. Hocheffiziente Verbrenner sind hocheffizient.
Eine Rose ist eine Rose.
Damit hat sich aber das Team von Jung und Naiv nicht zufrieden gegeben und der Hans, der Kollege vom Thilo Jung, hat nochmal nachgehakt.
Könnten Sie dann doch noch einmal am Beispiel erklären, welche
CO2-ausstoßende Technologie effizienter sein kann als eine Technologie, die kein CO2 ausstößt. Wo ist da die Effizienzsteigerung, wenn dann doch, in welchem Umfang auch immer, das, was vermieden werden soll, produziert wird? Wieso ist das effizienter?
Ich weiß nicht, warum Sie diese absolute Maßstab einfordern. Wir reden von hocheffizient und nicht von einem Superlativ. Also ich verstehe die Frage nicht. Wollen Sie aufhören zu atmen? Das macht auch CO2.
Also nee, ich bin aber auch kein Verbrennermotor.
Nee, aber Sie
und
wollen...
ich kann nicht auf elektrisch umstellen.
Da können wir jetzt auch drüber streiten, wer hier was verbrennt. Hocheffiziente Verbrennungsmotoren sind die, die im Sinne des Klimaschutzes besser sind. Sie entwickeln sich fort. Und wie Sie zu Recht sagen, Sie haben eine gewisse Vorlaufzeit. Mit Ihren 10 Jahren können wir vielleicht streiten. Die Technologie geht auch schneller voran. Ich bin jetzt weder im Autobau tätig und Sie auch nicht. Und deswegen, glaube ich, so überlassen wir das den Ingenieuren. Ich habe ein hohes Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie, absolut, dass sie im Sinne dieses Klimaschutzes auch die Motoren effizienter macht und insofern effizienter als heute in 10 Jahren gestalten wird.
Wir hörten eben den Regierungssprecher Stefan Cornelius, der das erzählt, was Friedrich Merz meint.
Das Vertrauen ist groß. Spätestens seit der Dieselaffäre wissen wir können uns auf die Leute verlassen. Und wenn er sagt, hocheffizient, dann werden die schon schnell fahren. Also 130 werden die bestimmt schaffen.
Aber Philipp, mal ganz im Ernst, macht dich das nicht wahnsinnig?
Naja, man sieht ja an der Art und Weise, wie sie sich im Kreis drehen, dass sie überhaupt keinen Plan haben von dem, was der Merz da fordert. Sie haben überhaupt keine Idee und am Ende des Tages wissen sie natürlich auch, dass wenn die Chinesen, die Inder und die Amis alle sagen, wir machen jetzt Elektro, dann machen wir es entweder oder wir sind weg vom Fenster. Die Diskussion, die wir hier führen, ist ein reiner Freizeitspaß für Leute, die Spaß am Debattieren haben. Weil es wird nichts verändern.
Naja, vor allem, es wird ja sogar noch schlimmer. Also in dem Moment, wo du diese Verlängerung dann noch durchbringst und diese sogenannte Technologieoffenheit, sorgt das ja zusätzlich dafür, dass nicht genug Druck da ist, sich zu verändern. Das heißt, man wird sich bequem erst nochmal darin einrichten, die Verbrenner, die da sind, noch abzuverkaufen. Diese Gewinne nimmt man dann eben nochmal mit. Aber ob das wirklich zu einer Innovation führt, die uns wettbewerbsfähig macht auf dem internationalen Markt, das würde ich mal stark bezweifeln. Tut mir leid, ich verstehe das nicht. Dass erwachsene Menschen sich hinsetzen auf Podien und so einen Krempel erzählen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das Gespräch mit dir jetzt da an der Stelle auch wirklich gut getan.
Ja.
Und ich werde mich herzlich daran zurückerinnern, wenn ich gleich mit meinem Porsche auf die A3 knalle. Das war's mit Grundlos Gute Laune für diese Woche. Wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, lasst uns eine gute Bewertung da, überall, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns gerne auch Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder macht es wie unser Hörer aus Schleswig-Holstein heute in der Manöverkritik, schickt eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für Grundlos Gute Laune.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auf Steady mit einem freiwilligen Abo unterstützt, steady.de/ggl. So, Tobi, und für mich jetzt noch die ganz entscheidende Frage, hast du noch einen kleinen Rausschmeißer für uns?
Selbstverständlich, ich habe noch was übrig aus dem Interview, was Dieter Bohlen geführt hat, bei diesem Edelmetallportal. Wir haben letzte Sendung drüber gesprochen und unser künftiger Bundeskanzler, du weißt, Kabinett Bohlen 1, hat diese Weisheit hier in die Welt gesprochen.
Eigentlich war Russland und Deutschland, das war ein Dreamteam.
Das war die 43. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Ein hocheffizienter Podcast. Zugelassen auch über 2035 hinaus. Nehmt das, ihr Automobil-Bitches.